diese aktuelle Gebung total altmodisch. Schon allein, dass man verheiratet sein muss, da fragt man sich echt, hinter welchem Mond wir eigentlich noch leben. Und auch die Altersbeschränkung, die geht natürlich auch nach oben. Ich finde aber auch gerade die Altersbeschränkung unten sehr schwierig, weil wenn man sich mit 23 Jahren schon bereit fühlt, ein Kind zu kriegen und man auf diese medizinische Hilfe angewiesen ist, also wer setzt denn das vor? Das hat mich damals massiv aufgeregt. Ich habe damals auch mit Anwälten versucht, das irgendwie zu umgehen, weil ich das so schlimm fand. Und dazu muss man halt sagen, ich bin ja in der privilegierten Situation, dass wir uns das leisten können und dafür auch super dankbar. Aber mir hat das damals schon Herzschmerz bereitet, wenn ich mir vorstelle, dass andere das nicht sind. Und ich meine, wir reden hier halt nicht von einem Wunsch, dass man sich ein Haus wünscht oder ein Auto wünscht oder irgendwas Materielles, man wünscht sich ein Kind. Das ist einfach unfair. Also auf so vielen Ebenen ist es unfair. Und dann hört man von Nachbarin Beate, dass man sich doch einfach nur entspannen soll. Dann klappt das schon. Aber wie will man sich entspannen, wenn man einen Haufen voll Kohle im Nacken hängen hat, die man irgendwie stemmen muss? Oder man weiß, okay, hey, das ist der letzte bezahlte Versuch. Danach kann ich es mir nicht mehr leisten. Also das sind viele Faktoren, die einfach gewaltig unfair sind.
Lass mal schnacken. Ein Interview-Podcast der NWZ. Und hier ist Larissa Siebolz.
Und ihr seid heute auch wieder dabei und darüber freue ich mich besonders doll. Erstmal zu Beginn des Podcasts ein kleiner Disclaimer für diejenigen, für die das Thema Fehlgeburten ein bisschen zu viel ist oder für die das vielleicht auch triggernd sein kann. Die sollten diesen Podcast vielleicht nicht alleine hören. Mein heutiger Gast, der wird nämlich auch über ihre Fehlgeburten informieren und auch über die ganzen Einzelheiten sprechen, die damit einhergehen. Deswegen, falls das nichts für euch sein sollte, dann schnappt euch jemanden und hört euch den Podcast nicht alleine an. Genau, mein heutiger Gast, der tauchte vor 10 Jahren das erste Mal auf der Bildfläche auf. Das ist nämlich Annalena Adamian, damals noch unter dem Namen Annalena Wilken bekannt. In der 9. Staffel von Germany's Next Topmodel, da setzte sich die Wittmunderin gegen 15.000 Mitbewerberinnen durch. Und als der Sieg der TV-Show schon in greifbarer Nähe war, da folgte der Schock für viele Fans. Annalena Wilken, die stieg freiwillig aus, sicherte sich aber noch einen Platz unter den Top 10. Mittlerweile ist die 28-Jährige eine erfolgreiche Influencerin. Auf Instagram, da folgen ihr über 600.000 Menschen und als Buchautorin klärt sie unter anderem über die Themen Kinderwunsch und die Erkrankung Endometriose auf, von der sie selbst betroffen ist. Damit schnappt sie sich gleich zwei Themen, die gesellschaftlich noch sehr stark stigmatisiert und tabuisiert werden, und sie möchte auf jeden Fall in diesem Podcast, hat sie mir gerade schon verraten, nochmal auf das Thema aufmerksam machen und vielleicht auch ein paar Fragen und Ängste klären, die vielleicht viele Paare auch beschäftigen. Ihren Traum konnte sie sich erst vor kurzem erfüllen, da hat nämlich ihr Sohn das Licht der Welt erblickt. Wie schwer dieser Weg zum eigenen Kind war und mit welchen gesellschaftlichen Werten Frauen heutzutage immer mehr konfrontiert werden, das wird heute Thema beim Podcast sein. Moin!
Hi, hallo, ich freue mich sehr.
Ja, wir haben gerade schon mal kurz darüber gesprochen im Vorgespräch. 28 Jahre bist du jetzt alt.
Ja, genau.
Genau, wir wollen natürlich heute unter anderem über das Thema Kinderwunsch sprechen. Das ist ja was, wo du auch schon viel in der Öffentlichkeit drüber gesprochen hast. Du hast nämlich Endometriose, eine chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut. Korrigier mich gerne, wenn du es noch ein bisschen besser weißt. Wie selten ist sowas?
Also bei der Endometriose ist das so, dass das A auch gar nicht eine chronische Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut ist, sondern es ist Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe und dass man den Fokus mittlerweile gar nicht mehr so darauf lenken kann, weil Endometriose sich halt im ganzen Körper befinden und vor allem streuen kann. Also es ist nicht nur im Uterus vorhanden. Und ja, Endometriose ist generell halt ein super komplexes Thema, was es eben auch dazu Problematik macht, dass die Diagnostik immer sehr schwer ist und viele Betroffene einfach sehr unter diese ganzen Beschwerden leiden und auch darunter, dass es eben nicht erkannt wird, sowohl äußerlich man es einen ja nicht ansieht und auch von ÄrztInnen einfach nicht so schnell gesehen wird.
Wie hast du das denn herausgefunden, dass du Endometriose hast? Was waren da die Zeichen deines Körpers?
Bei mir war das damals so, dass ich mit 11 Jahren schon meine Periode bekommen habe. Das war damals in meinem Umfeld recht früh, also ich war so einer der ersten, die ihre Periode hatte. Und ich hatte ab da immer starke Schmerzen. Also ich habe auch geblutet wie ein Schwein. Also es war einfach wirklich alles sehr intensiv. Ich konnte nie zum Schulsport gehen. Ich bin nie zur Schule gegangen, 2-3 Tage, wenn ich meine Periode hatte. Und das war eben sehr auffällig, dass das so stark war. Und meine Mama hat damals dann eigentlich relativ richtig gehandelt und ist mit mir dann erst zum Hausarzt gegangen, weil wir halt dachten, ich habe Unterbauchschmerzen. Und dann sind wir bei meiner Gynäkologin gelandet oder bei Mamas Gynäkologin. Und die hat damals, da war ich dann irgendwann 13 Jahre alt, dann schon den Verdacht geäußert, ey, da gibt es sowas, das nennt sich Endometriose. Sie glaube aber, ich bin viel zu jung. Also ich hatte dann irgendwann den Verdacht, was total toll klingt, weil ich nicht so im Dunkeln tappen musste. Hatte aber trotzdem keine Diagnose, weil dieses, ich bin ja viel zu jung, hat sich dann gezogen, bis ich 19 Jahre alt war und irgendwann eigenständig aus Ostfriesland aufgrund des Mordens weggezogen bin und dort ein Endometriosezentrum gesucht habe. Wir haben darüber ja auch schon gesprochen, du bist ja auch aus Ostfriesland und ich meine die medizinischen Gegebenheiten, gerade so was so die Endometriose oder so angeht und Fachkliniken, die sind dort halt relativ, ne? Und ja, als ich dann damals in Berlin gewohnt habe, habe ich da dann meine Chance genutzt und so hat sich das gezogen, sag ich mal nochmal, dann weitere 6 Jahre.
Ja, also quasi von 13 bis 19 dann auch immer wieder Schmerzen gehabt und eigentlich immer noch keine Diagnose bekommen und damit wahrscheinlich auch fehlende Hilfe dann auch, oder?
Ja, total. Vor allem habe ich halt immer Pseudodiagnosen bekommen, aller, das ist psychisch und ich würde mir das nur einbilden und ich würde mich anstellen und ich sei ja einfach ein Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit suche und ich bin ja auch eigentlich nur viel zu dünn und müsste mehr essen und wäre bestimmt magersüchtig oder hätte eine Essstörung. Also da war alles dabei, ne? Und das war schon sehr verletzend und auch rückblickend oder gerade jetzt merke ich, wie sehr mich das geprägt hat, weil ich mich krass viel rechtfertige, auch noch jetzt. Also sobald ich was habe, bin ich immer gleich, aber ich bilde mir das wirklich nicht ein und ich habe wirklich diese Schmerzen und das ist halt total schade, weil eigentlich müsste man sich für Schmerzen nicht rechtfertigen und ja, das musste ich halt jahrelang und das war nicht schön immer, so trotz Verdacht, dass einem trotzdem nicht geglaubt wird, dass man was haben könnte, war keine einfache Zeit. Und ich bin froh, dass ich da immer am Ball geblieben bin und damals schon irgendwie die Confidence hatte, da immer wieder selber zum Arzt zu gehen und da so dran zu bleiben. Da bin ich jetzt auch tatsächlich sehr stolz auf mich, weil sonst hätte ich meine Diagnose wahrscheinlich heute noch nicht.
Wir wollen auch im zweiten Teil des Podcasts nochmal ein bisschen über das Thema Frauenbild, Rolle der Frau in der Gesellschaft sprechen. Nochmal vielleicht als vorheriger Einschub. Also Medizin war ja lange auch auf Männer ausgerichtet. Also viele Forschungen und Studien wurden an Männern durchgeführt. Medikamente, die Auswirkungen von Medikamenten wurden untersucht, zum Beispiel auf Männerbasis halt. Oft fehlt ja dann auch das Verständnis so bei Frauen, wie wirkt sich das Medikament auf den Hormonhaushalt der Frau jetzt explizit aus? Meinst du, das ist auch einer der Gründe, warum diese Krankheit vielleicht nicht so in aller Munde ist und auch generell die Hilfsangebote nicht so viel sind?
Also ich bin mir sehr sicher, dass durch das Gender Health Gap definitiv die Endometriose darunter leidet. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile auch Zahlen, dass eben auch Männer betroffen sind, beziehungsweise Betroffene sich eher auf Menschen, sage ich mal, legt und es nicht nur Frauen sind. Aber klar, gerade eine Erkrankung, die irgendwo gesellschaftlich als Frauenerkrankung gesehen wird und da auch leider ja irgendwo noch der Fokus ist, ist auch ein schwieriges Thema, eben gerade für die Betroffenen, die sich auch dafür einsetzen, dass Endometriose vielfältiger gesehen wird. Es ist definitiv ein Punkt, worunter, sag ich mal, gelitten wird. Das sieht man auch oder ich habe da auch Kontakte durch meine Ärztin, dass einfach super wenig Geld in die Forschung investiert wird. Ja, und wir brauchen das, weil Stand jetzt ist die Endometriose unheilbar. Klar gibt es Möglichkeiten, alles einzudämmen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir viel darüber wissen und wir müssen darüber mehr wissen und mehr lernen, damit gezielter geholfen werden kann und da fehlen auch die Gelder und da bin ich mir sehr sicher, dass das unter anderem daran liegt, weil sie noch immer als Frauenerkrankung angesehen wird und das ist bei vielen Männerthemen einfach nicht der Fall und auch eben der Punkt, den du angesprochen hast, dass gerade Medikamente ja häufig an Männer getestet werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das dementsprechend auch Auswirkungen hat, aber man weiß ja auch nie, was woraus resultiert. Also ich meine, das ist allgemein schwierig, ne? Auch auf andere Erkrankungen bezogen. Man weiß ja auch, dass Frauen anders reagieren mit den Symptomen bei Schlaganfällen und Herzinfarkten wie Männer und das wusste man ganz lange nicht und eigentlich ist das total erschreckend, weil man damit super viel vorbeugen könnte.
Ja, total. Ich habe eine Ersthelferausbildung gemacht und da war im Kurs das Staunen riesig, dass man sowas auch bei Frauen an anderen Symptomen erkennt, gerade auch ein Herzinfarkt. Da sieht man ja, dass das wohl immer noch nicht wirklich in der Gesellschaft angekommen ist, nee, dieses
gar
Thema.
Nicht. Und das bei der Endometriose ist zum Beispiel sehr stark, weil da hört man halt immer wieder diesen Satz wie, ach ja, es sind ja Regelschmerzen, das müssen Frauen aushalten und ne. Also da kommen diese ganzen Klischees zusammen, die natürlich auch alles so ein bisschen downgraden und absprechen, ne? Also sowohl der Erkrankung alles absprechen oder auch den betroffenen Personen, die an Endometriose leiden.
Man weiß ja auch bei Endometriose, dass es halt durchaus auch Komplikationen geben kann, wenn man schwanger werden möchte. Das war ja bei dir dann tatsächlich auch der Fall, da du ja deine Diagnose erst mit 19 bekommen hast. War das vorher schon für dich auch Thema, dass du dir Gedanken gemacht hast, ah, ich möchte aber eigentlich doch irgendwann mal Kinder haben, das könnte problematisch werden. Hast du dich damit viel auseinandergesetzt vor der Diagnose?
Also vor der Diagnose habe ich mich ehrlicherweise gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Da war ich einfach nur froh, dass ich irgendwie ja mit dem Schmerz irgendwie durch den Takt gekommen bin und mir überhaupt irgendjemand geglaubt hat. Als die Diagnose kam, war meine erste Frage, weil ich ja dann eine Bauchspiegelung hatte, ob meine Eileiter durchgängig sind, weil eben oft die Eileiter auch durch Endometriose betroffen sein können, befallen sein können. Das kann dann eben eine natürliche Schwangerschaft erschweren und das war meine allererste Frage und damals hieß es halt, meine Eileiter sind durchgängig. Ich meine, ich war 19, ich war damals nicht so informiert und ich dachte halt, ja gut, schwanger werden, easy, wird kein Problem. Dass aber auch noch, sage ich mal, andere Faktoren damit einspielen, wusste ich damals noch nicht. Dementsprechend habe ich mir erstmal keine Gedanken mehr gemacht und erst wieder, als ich, das war dann 2 Jahre später, war ich in einer Reha-Klinik extra für Endometriose und da waren viele betroffene Frauen, die Endometriose hatten und Kinderwunsch. Und da habe ich dann so das erste Mal Begriffe gehört, wie das, der AMH-Wert, das Anti-Müller-Hormon und so ganz viele Dinge, die eine Schwangerschaft und auch den Kinderwunsch generell, die das erschweren können. Und ich saß da dann halt so, ach, bei mir ist kein Problem, meine Eileiter sind durchgängig. Und dann habe ich halt gehört, ja, meine Eileiter sind auch durchgängig. Und dann habe ich mich erstmal damit beschäftigt und ab dem Moment habe ich Angst bekommen und bin damals ja auch dann in eine Kinderwunschklinik gegangen mit dem Wissen, dass ich eigentlich jetzt gerade in dem Moment noch gar nicht sofort schwanger werden muss oder möchte. Also wir hatten da schon nicht mehr verhütet und wir wussten, wir wollen schon immer früh Eltern werden, also mein jetzt Mann und ich. Aber ich habe halt auch nicht erwartet, dass es dann so schwierig wird. Und da habe ich ja dann damals die Diagnose der Sterilität bekommen, was bei mir aber nicht nur an der Endometriose liegt. Das möchte ich dazu sagen, weil ich auch oft Nachrichten bekomme von Betroffenen, dass die Angst haben vor der Diagnose, weil sie Angst haben, keine Kinder kriegen zu können. Und ich möchte dazu sagen, dass es definitiv natürlich irgendwo auch berechtigt ist, dass man sich diese Gedanken macht. Und das ist auch ganz wichtig. Aber ich habe auch in meinem Umfeld Freundinnen mit Endometriose, die auf natürlichem Weg schwanger geworden sind und es ist alles gut gegangen. Ja, also es gibt diese und diese Fälle und ich bin auch ein sehr spezieller Fall medizinisch gesehen.
Dein Mann, ja, der ist ja Fußballprofi, Sargis Adamian ist das ja, den kennt man aus dem Fernsehen auf jeden Fall auch und aus zahlreichen Interviews. Du hast gerade schon mal betont, dass ihr schon früh Kinder haben wolltet. Also das war ja mit Sicherheit, als ihr eure Beziehung begonnen habt, dann auch recht schnell Thema. Wie bringt man das seinem Partner nahe, dass das jetzt auf jeden Fall nicht einfach werden könnte?
Mein Mann war damals mit bei dem Termin in der Kinderwunschklinik und hat es da genauso gesagt bekommen wie ich. Und dementsprechend vorher haben wir gar nicht so viel drüber geredet. Also vorher war es eher nur so ein, dass ich gesagt habe, ey, das kann. Und da war er noch so, ach nee, jetzt, ne? Stress dich mal noch nicht so. Und er ist generell sehr entspannt, also wirklich sehr, sehr, sehr entspannt. Und ich bin das komplette Gegenteil davon. Und erst als wir das dann in der Kinderwunschklinik als Thema hatten. Und ich muss auch sagen, bei ihm, er war von Anfang an sehr positiv eingestellt und auch sehr entspannt dem Ganzen über. Und er hat, glaube ich, erst realisiert, dass es wirklich schwierig wird, wo dann auch die erste Fehlgeburt kam und 3 künstliche Befruchtungen schon nicht geklappt haben und es einfach nicht so leicht ist, wie wir uns das erhofft und vielleicht auch vorgestellt haben.
Wenn man so eine Therapie eingeht, also wenn man in einer Kinderwunschklinik ist, wie genau läuft sowas ab? Wie funktioniert das?
Das ist natürlich super individuell, weil es davon abhängig ist, welchen Behandlungsweg man geht. In der Regel wird man meistens hormonell stimuliert. Das beginnt ab Periodenbeginn. Die Stimulation sieht bei jeder Frau anders aus, in Form von Tabletten, Vaginalkapseln, Spritzen, die man sich selbst injiziert. Also es ist wirklich super individuell. Dann hat man mehrere Check-ups immer zwischendurch, vor allem das Blutbild, also der Hormonstatus, Ultraschall. Und dann ist halt davon abhängig, ob man einfach eine Behandlung macht, dass man hormonell unterstützt wird und man nutzt noch den Rest der Zeit, sag ich mal, und probiert es auf natürlichen Wege, oder ob man eine Insemination macht. Das ist, wird Sperma mittels eines Katheter eingeführt, oder ob man dann schon wirklich eine künstliche Befruchtung, das heißt dann IVF oder ICSI, das sind die zwei Methoden der Befruchtung, machen muss. Und je nachdem, wenn das der Weg ist, den wir ja auch, also wir sind alle Wege gegangen, immer mal wieder einen davon, weil bei mir eben der natürliche Weg nicht ausgeschlossen war, ich brauchte einfach nur auf anderen Wegen Unterstützung. Und dann ist halt so, dass man stimuliert, dass man dann schaut, wann sind die Follikel, das sind die, sage ich mal, großen runden Kreise, die man im Ultraschall sehen kann, wo dann eine Eizelle hoffentlich drin ist, die dann irgendwann punktiert werden. Dann hofft man auf gute Eizellen, dann hofft man auf eine gute Befruchtung, auf eine gute Befruchtungsrate, auf eine gute Entwicklung des oder der Embryonen, und dann wird ein oder zwei Embryonen eingesetzt und dann hofft man weiter, ob der Test positiv ist oder nicht. Also das ist jetzt natürlich die abgespeckte Version in der Erzählung.
Wie lange hat es schlussendlich gedauert, dass du das erste Mal schwanger geworden bist? Und wie lange hat es gedauert, bis du quasi wirklich schwanger geworden bist und das Kind auch behalten hast? Also du hast ja gerade auch schon deine Fehlgeburt angesprochen, mhm, oder deine Fehlgeburten angesprochen.
Also ich war 2017 im August das erste Mal in der Kinderwunschklinik. 2020 im April war ich das erste Mal schwanger mit der ersten Fehlgeburt, dann im Mai. Und dann bin ich mit unserem Wunder jetzt schwanger geworden. Das muss man rechnen, 2022, Ende November. Und geboren wurde der letztes Jahr im August. Also eigentlich von erstes Mal in der Kinderwunschklinik bis zur Geburt sind das 5 Jahre gewesen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich nach diesem ersten Termin, wo ich das mit der Sterilität erfahren habe, erstmal 1 Jahr lang die Schotten dicht gemacht habe. Also wir haben uns zwar damit beschäftigt, aber ich habe diese Kinderwunschklinik nicht mehr betreten, weil ich mit dieser Diagnose so überrumpelt und überfordert war und alles so unfair und wirklich auch scheiße fand, dass ich mich damit nicht beschäftigen wollte. Und damals habe ich gesagt, ich werde sowas nie machen. Ich würde niemals eine künstliche Befruchtung machen. Da kriegt mich keiner zu. Ja, gut, am Ende hatte ich 11 künstliche Befruchtungen. Ich habe sehr lange gebraucht, mich damit anzufreunden, weil es mir einfach sehr schwer fiel, weil ich auch einfach Ängste davor hatte. Und ich das, wie gesagt, auch unfair fand. Ne? Ich dachte mir so, hey, warum muss ich mich denn jetzt schon wieder mit so einer Scheiße beschäftigen? Ich habe schon die Endometriose am Hals, so es reicht ja irgendwo jetzt. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich so früh diesen Weg gewählt habe und einfach aus, ich nenne es mal Neugierde, in die Kinderwunschklinik gegangen bin, weil das hätte ich ja alles gar nicht so früh erfahren. Also wir hätten ja gar nicht so früh handeln können. Und das war auch mein Glück, dass wir so früh handeln konnten, weil ja, es haben auch immer so in der Öffentlichkeit, auch so bei Insta in den Kommentaren, kam immer, du bist doch noch so jung. Und na, natürlich war ich mit 22 Jahren jung, künstliche Befruchtung zu machen, brauchen wir gar nicht drüber reden, aber meine Uhr hat halt auch da schon extrem getickt und ich war auch bereit. Und im Endeffekt bin ich echt froh, weil es hat ja auch noch seine 4-5 Jahre gedauert. Also ich will nicht wissen, was gewesen wäre, wenn ich jetzt erst angefangen hätte, zumal ab einem Alter von 25 alles eh wieder runterfährt.
Ja, du hast gerade schon gesagt, dass es für dich unfair ist und dass es auch irgendwann schwierig war, dieser Weg. Ist sowas, wenn du so eine Krankheitsdiagnose bekommst, wird das von der Krankenkasse unterstützt, sowas? Weil künstliche Befruchtungen, Therapie, das ist natürlich teuer, das weiß man. Ist das von der Krankenkasse abgedeckt? Weil alles andere wäre ja zum Beispiel auch ziemlich unfair.
Nein. Es ist so, dass bei der Kostenübernahme von Kinderwunschbehandlung mehrere Faktoren stimmen müssen. Das ist unter anderem, dass man mindestens 25 Jahre alt sein muss. Das war ich damals ja noch nicht. Ich war 22 Jahre alt. Und dass man verheiratet sein muss. Das waren wir damals auch noch nicht. Und dass man im Idealfall auch bei der gleichen Krankenkasse ist. Unsere Kosten wurden nicht übernommen. Die wurden wirklich erst bei den letzten 2 Versuchen übernommen, aber auch nur 50%, auch nur für eine IVF, und wir haben ICSI gemacht. Das heißt, das war ein Tropfen auf dem heißen Stein, war natürlich trotzdem nett, aber bei uns wurde nie richtig etwas übernommen. Es sind in der Regel dann auch nur 3 Versuche, wie gesagt, 50%, die übernommen werden. Und je nach Bundesland unterstützt das Bundesland dann noch Paare. In einigen Bundesländern auch gleichgeschlechtliche Paare. Das ist aktuell ein großes Thema, weil gleichgeschlechtliche Paare oder auch Single Moms aktuell nicht unterstützt werden. Und generell ist einfach diese aktuelle Gebung total altmodisch. Schon allein, dass man verheiratet sein muss, da fragt man sich echt, hinter welchem Mond wir eigentlich noch leben. Und auch die Altersbeschränkung, die geht natürlich auch nach oben. Ich finde aber auch gerade die Altersbeschränkung unten sehr schwierig, weil wenn man sich mit 23 Jahren schon bereit fühlt, ein Kind zu kriegen und man auf diese medizinische Hilfe angewiesen ist, warum, also wer setzt denn das vor, dass man erst ab 25 in Anführungsstrichen bereit für sowas ist? Das hat mich damals massiv aufgeregt. Ich habe damals auch mit Anwälten versucht, das irgendwie zu umgehen, weil ich das so schlimm fand. Und dazu muss man halt sagen, ich bin ja in der privilegierten Situation, dass wir uns das leisten können und dafür auch super dankbar. Aber mir hat das damals schon Herzschmerz bereitet, wenn ich mir vorstelle, dass andere das nicht sind. Und ich meine, wir reden hier halt nicht von einem Wunsch, dass man sich ein Haus wünscht oder ein Auto wünscht oder irgendwas Materielles. Man wünscht sich ein Kind und in der Regel und in den meisten Fällen kann man für diese Gründe, dass man dieses Kind aktuell nicht so leicht kriegen kann, einfach auch nichts. Und das ist einfach unfair. Also auf so vielen Ebenen ist es unfair. Und dann hört man von Nachbarin Beate, dass man sich doch einfach nur entspannen soll, dann klappt das schon. Aber wie will man sich entspannen, wenn man einen Haufen voll Kohle im Nacken hängen hat, die man irgendwie stemmen muss? Oder man weiß, okay, hey, das ist der letzte bezahlte Versuch. Danach kann ich es mir nicht mehr leisten. Also das sind viele Faktoren, die einfach gewaltig unfair sind.
Ich glaube, das ist auch generell vielen Frauen so geht, dass da ein unglaublicher gesellschaftlicher Druck auf einem lastet. Da würde ich mich nicht ausnehmen. Bei mir, ich bin jetzt 24 und ich werde auch häufiger mal gefragt, wann ist es bei dir nämlich endlich mal soweit und seid ihr da schon in der Planung? Ich habe das Gefühl, die Frage in meinem Umfeld bekommt jede Frau zu hören und du hast sogar quasi dieser Frage auch ein ganzes Buch gewidmet, du bist nämlich auch Autorin. War das bei dir auch so der Fall? Also hast du diesen Druck auch gespürt von außen jetzt, dass du Kinder bekommen musst? Wobei du hast ja jetzt auch sehr jung damit versucht anzufangen, ne? Aber war das bei dir auch ein Thema?
Also den Druck habe ich tatsächlich nicht gespürt, eben wie du schon sagst, weil wir ja eh schon früh angefangen haben. Da war das eher, dass man nicht verstanden hat, warum wir so früh anfangen eben. Aber was halt super oft kam, war im Zuge mit der Endometriose, dass viele wussten, dass ich die Diagnose habe und viele eben auch wussten, dass die Endometriose eben unfruchtbar machen kann und auch beim Kinder oder den Kinderwunsch erschweren kann. Da habe ich dann oft Fragen bekommen, da möchte ich aber vorweg sagen, dass ich die sogar noch irgendwie okay finde, weil ich finde, das sind auch oft einfach interessierte Fragen. Ansonsten, natürlich kam das mal im Umfeld. Ich habe da aber schon immer genauso, deshalb heißt ja auch das Buch, na, wann ist es denn soweit? Ich habe schon immer super provokant geantwortet, weil ich diese Fragen einfach unnötig finde. Und ich finde, das ist keine Smalltalk-Frage. Ich finde, das ist auch keine Frage, wenn man einen Mädelsabend macht und sich das erste Mal sieht, das zu fragen. Ich bin da aber auch, bin ich ehrlich, ich habe eine sehr starke Einstellung und ich bin generell vorsichtig bei solchen Fragen, weil man einfach nie weiß, was dahinter steckt. Und zwischen Kinder wollen und Kinder kriegen können, da liegen Welten, ja. Und man möchte vielleicht nicht in einem Smalltalk direkt erzählen, dass man unfruchtbar ist oder dass der Mann unfruchtbar ist oder dass man vielleicht noch keinen Partner hat, aber sich eigentlich ein Kind wünscht oder was weiß ich. Also da sind ja so viele Ebenen, die einen dann irgendwo auch traurig machen können oder verletzen können. Und das habe ich halt auch oft zu spüren bekommen, wenn mir dann irgendwie, weiß nicht, wir sind ja auch oft umgezogen und dann, ja, man neue Mädels kennengelernt hat und alle dann übers Kinderkriegen reden und ich vielleicht an dem Tag gerade negativ getestet habe. Da war ich dann sehr froh, als ich irgendwann an die Öffentlichkeit damit gegangen bin, dass viele einfach dadurch auch sensibilisiert waren, dass es bei mir vielleicht nicht immer Tage gibt, worüber ich da so gut reden kann.
Das war ja wahrscheinlich dann auch die Intention, dass du anderen einen Lichtblick gibst oder vielleicht ein bisschen Realität auch zeigst, wie es halt wirklich ist im Leben, ne? Bei dem Thema Kinderwunsch und Kinder bekommen.
Vor allem, das war auch wirklich so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, bin ich ehrlich, weil durch Social Media Und durch das Teilen meines Alltags, war damals mit der Endometriose nicht anders, das immer zu verstecken, auch immer die ganzen Schmerzen zu verstecken, war nicht einfach und immer auf heile Welt zu tun. Also ich meine, Social Media hat einen großen Wandel erlebt, aber als ich 2017 angefangen habe aufzuklären, da bin ich belächelt worden. Ja, da haben alle noch ihre Himmel rosa-rot gefärbt und keine Ahnung, da war Instagram immer eine heile Welt. Mittlerweile klären ja wirklich viele auf und zeigen mehr Einblicke in die Realität, was ich ganz wichtig finde. Aber ich hätte das damals auch nicht mehr stemmen können und ich habe es auch nicht mehr ausgehalten, das zu verheimlichen und mal so eben nebenbei künstliche Befruchtungen zu machen, habe ich mental nicht gepackt. Und auch dann spätestens, wo dann die Fehlgeburt dazu kam, war bei mir dann sag ich mal, over, weil das hätte ich nicht ausgehalten.
Du hast ja deine ganze Schwangerschaft auch auf Instagram begleitet. Es gibt ja auch zahlreiche Interviews, die du dann dazu geführt hast. Unter anderem auch quasi direkt nach der Geburt die Meldungen, dass dein Sohn auf der Welt ist. Du hast auch in vielen Interviews gesagt, dass sich diese Reise zum Wunschkind, ich sag mal, in gewisser Hinsicht auch fertig gemacht hat und auch bestimmte Ängste in dir ausgelöst hat, was man natürlich nachvollziehen kann, wenn du eine Fehlgeburt hattest. Weil da ist natürlich die Frage nah, ist es diesmal auch der Fall? Wie hast du es geschafft oder wie war der Alltag mit diesen Ängsten während der Schwangerschaft und wie hast du es geschafft, diese Ängste Stück weit abzulegen?
Also ich muss sagen, dass ich die Ängste nie komplett ablegen konnte, sondern eher verdrängt habe. Tatsächlich haben die Ängste meine Schwangerschaft schon sehr bestimmt und darüber bin ich ehrlicherweise sehr traurig, weil ich an vielen Punkten all das gar nicht genießen konnte. Und natürlich auch das dann immer zum Vorwurf bekommen habe, wenn ich da mal irgendwo ehrlich war, dass dann immer wieder gesagt wurde, ja jetzt, nein, sei doch nicht so negativ und hab doch nicht so Angst. Und dann, ja, wo ich mir dann halt auch immer dachte, ja, ich mache das ja auch nicht freiwillig. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich hier sitze und mich freue, dass ich nur am Bein bin oder nur Ängste habe. Und ich meine, ich bin bis zur 22. Woche teilweise kaum unterwegs gegangen, ja, weil ich immer Angst hatte, dass irgendwas ist. Und mich hat das alles extrem eingeschränkt. Gar nicht nur wegen den Fehlgeburten, sondern auch wirklich, weil ich ja wusste, es war immer schon irgendwas nicht richtig oder immer hat irgendwas nicht gepasst und ich hatte immer wieder Angst, dass irgendwas Neues dazukommt, dass irgendwas mit der Schwangerschaft nicht stimmt oder irgendwas komplizierter wird oder risikoreicher wird und das war schon kein schönes Gefühl. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich dankbar, das alles erleben zu dürfen. Ich bin aber auch ehrlich, ich hätte mir auch einfach gewünscht, dass ich vor allem nach all diesen Jahren ein bisschen unbeschwerter durch diese Schwangerschaft hätte gehen können. Und ich habe auch nicht gedacht, dass mich das so krass einholt. Also ich habe in der Schwangerschaft, glaube ich, die kompletten Kinderwunschjahre komplett angefangen zu verarbeiten. All das, was ich vorher verdrängt habe, kam hoch. Damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Also ich habe schon gedacht, dass ich das jetzt so ein bisschen alles fallen lassen kann.
Ist das denn aktuell auch noch Thema, dass du dir um deinen geborenen Sohn sehr viel Gedanken machst? Also das sind ja auch dann bestimmt gewisse Verlustängste, die einem da in den Kopf gesetzt werden oder die der Kopf sich da zusammenspinnt. Ist das mittlerweile immer noch ein Problem und bestimmt dein Alltag?
Also mein Alltag bestimmt das jetzt nicht, aber ich bin schon ängstlich, gebe ich zu. Also wenn er was hat, rufe ich sofort die Kinderärztin an und er trägt zum Beispiel auch seit der Geburt so eine Socke, die nennt sich OLED Sock, die wird unter den Mamis sehr zwiegespalten angesehen. Deshalb habe ich da auch bei Social Media, sieht man die mal, aber ich habe das nie groß angesprochen. Die überwacht halt den Puls und den Blutsauerstoff. Natürlich kann man damit nichts unbedingt nur verhindern, aber man hat halt einen Überblick, gerade wenn er irgendwie krank ist und das brauche ich. Also wenn wir diese Socke vergessen, kann ich nicht schlafen, ne? Bin ich ehrlich. Das ist nicht gut, weil es für mich auch wichtig wäre, da loszulassen. In der Anfangszeit war das sehr extrem. Es ist schon besser geworden. Aber ja, das ist sicherlich auf all das, was ich erlebt habe, zurückzuführen. Es kann aber auch sein, wenn man keinen langen Kinderwunschweg hatte, eine schöne Schwangerschaft, dass man trotzdem ängstlich ist, ne? Also ich glaube, das darf man nicht nur darauf legen, aber in meinem speziellen Fall kommt es sicher aus diesem Ursprung.
Du hast gerade schon mal angeschnitten Scheinwelt Instagram. Ich glaube, da gibt es viele Artikel zu tatsächlich zum Thema Instagram ist nicht real, das ist total fake dort. Deine Bilder, die du postest, bearbeitest du die und grundsätzlich siehst du dich da auch als Vorbild für junge Frauen und Mädchen auf Instagram? Was versuchst du anders zu machen im Vergleich zu dem ganzen Kram, der sehr inszeniert wirkt?
Also erstmal versuche ich grundsätzlich anders zu machen, dass ich einfach versuche, sehr ehrlich zu sein und dass ich versuche, so gut es geht, zu zeigen, dass einfach nicht immer alles gut läuft und nicht immer alles schön ist. Natürlich behalte ich mir auch ein Stück weit Privatsphäre immer noch ein, aber ich möchte einfach den Leuten irgendwo Ehrlichkeit widmen. Das Problem ist nur mittlerweile geworden, wenn man ehrlich ist, bekommt man natürlich dann auch oft zu hören, man würde nur meckern und na und dies und das. Und da denke ich mir dann auch, boah, hey, na, wenn alles perfekt ist, dann sind die Leute genervt, weil alles perfekt ist. Und wenn man einfach mal ehrlich ist und Tacheles redet und sich in einer, wie ich ja schon sehr privilegierten Lage über etwas beschwert, dann ist das auch nicht richtig. Also es ist super schwer geworden, überhaupt irgendjemandem etwas recht zu machen. Und ich versuche da immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Was meine Bilder angeht, die sind eigentlich nie richtig bearbeitet. Also teilweise lade ich die auch unbearbeitet hoch. Also wenn, dann ist es einfach irgendwie Kontrast und Licht oder ähnliches bearbeitet. Aber es ist nicht so, dass ich meinen Arm irgendwie dünner mache. Höchstens mache ich mal so ein bisschen meine Augenringe weg, aber dann auch nicht mit Retusche, sondern mit irgendwie Aufhellung in Form von Licht oder sonstiges, wenn mich das jetzt sehr stört. Aber ich zeige mich ja auch in meinen Storys immer ungeschminkt und mit Pickeln und Co. Deshalb, das stört mich eigentlich alles gar nicht so, bin ich ehrlich.
Weil das ist ja für viele Frauen und ich glaube, das ist ja natürlich auch ein Thema, was Männer betrifft, ganz klar. Also so dieser Druck, dass man immer performen muss, also dass man gut aussieht, dass man von der Arbeit her immer performt. Dann natürlich bei Frauen das ganze Thema, die sollten ja irgendwann auch mal, dann sollte es dann auch mal soweit sein. Das sind ja alles so gesellschaftliche Normen, die wir uns geschaffen haben. Und Instagram befeuert die ja eigentlich, vor allem wenn dann, das ist ja auch voll das Ding geworden, dass es so, dass die Babyshower gibt, das wird ja alles geteilt so. Meinst du, da entsteht gerade im Internet vielleicht auch einfach so ein Bild, was man als Mensch, sowohl Mann als Frau, dass man einfach nicht erreichen kann?
Nee, das sehe ich gar nicht so. Vor allem auch, muss ich sagen, mit den Gender Reveal Partys und so, da habe ich mich super von lenken lassen, dass alle dagegen stehen kann und habe deshalb ziemlich viel auf meiner oder unserer Party anders gemacht. Nur deswegen, bin ich ganz ehrlich, weil ich gar keinen Bock hatte auf irgendwie Gegenwind. Und jetzt im Nachgang bereue ich das total, weil ich mir so denke, so hey komm, hättest du einfach mal deine Farbe zerschossen oder keine Ahnung. Mich hat es irgendwann auch selber gestört, dass das alles immer so ist. Aber da denke ich mir ganz ehrlich, wenn man die Möglichkeit dazu hat und man das möchte, dann kann man das machen. Und man kann auch ohne in einer teuren Bubble zu leben, sich Farbe kaufen und im Garten eine tolle Party machen und die Luftballons selbst aufblasen und so weiter und so fort. Gerade auch bei den Babyshower. Natürlich zeigt Instagram viel, was vielleicht auf einer anderen Ebene irgendwo ist bei anderen. Aber ich habe da einfach eine andere Einstellung zu. Ich denke mir dann so, hey, cool, dass die sich das leisten können und dass die das machen können. Und das freut mich dann für die. Ich würde niemals denken, ich kann das nicht und ich möchte das nicht und das finde ich doof. Und ich bin da einfach total distanziert von den ganzen Dingen, weil es ist einfach, das klingt hart, aber es ist im Leben einfach so, wir haben andere, jeder hat andere Möglichkeiten und gar nicht nur finanziell, sondern allgemein. So, na, wenn ich andere Frauen sehe, die, sage ich mal, gesund sind und nicht diese Beschwerden haben, ja, freue ich mich für die, dass bei denen so ist. Bei mir ist es aber nicht so. Deshalb muss ich aber jetzt keinen Groll auf die bekommen, weil die können da nichts für. Es war genauso wie damals, als ich eben nicht schwanger geworden bin. Mein ganzes Umfeld hat eigentlich sehr sorglos Kinder bekommen. Ich war zum keinen Zeitpunkt böse auf die oder sonstiges, weil die können da nichts für und die Kinder schon mal gar nicht. Und das denke ich mir halt auch bei den Themen. Ich finde ja, man sieht viel auf Instagram, was out of the reach ist, aber ich finde, dass vor allem die einzelnen Personen lernen müssen, wie man Instagram konsumiert, leider auch. Und da muss man irgendwo auch eher an sich arbeiten, dass man vielleicht nicht alles sich selber so annimmt und nicht auch nicht alles kommentieren muss und einfach realisiert, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt. In vielen Punkten, ne? Gerade natürlich bei denen, wo es einfach zu perfekt dargestellt wird, aber auch bei Accounts wie mich, da kommen natürlich dann auch immer mal wieder Kommentare, wo einfach zu viel Schwarz-Weiß gedacht wird, aber wir haben einfach eben andere Empfinden und andere Möglichkeiten.
Instagram ist ja auch eine sehr harte Plattform, muss man dazu sagen. Also wenn man das im Vergleich zu anderen Plattformen sieht, ist Instagram gefühlt ja schon überdurchschnittlich rau, also wenn man sich die Kommentarspalten anschaut. Wie machst du das, dass du sagst, ich lasse das jetzt nicht so krass an mich ran? Hast du da einen Tipp für andere vielleicht, die diese Plattform auch nutzen?
Also es gibt immer mal Tage, wo ich das auch nicht kann, ne, bin ich ehrlich. Also ich habe auch Momente, wo mich das auffrisst. Aber ich denke mir halt immer, mir tut diese Person dahinter viel mehr leid, als ich mir selber in dem Moment, weil wie schlecht muss es einem gehen, dass man sich vor sein Handy oder iPad setzt und erstmal andere Menschen beleidigt oder andere Menschen ihr Glück abspricht oder andere Menschen schlecht redet, Morddrohungen aussetzt, was es nicht alles bei Social Media gibt, da tut mir die Person eher leid, weil bei der Person muss ganz, also Morddrohungen hatte ich noch nicht, aber es ist ja generell bei Social Media, also ich meine, Lola Weipert ist ein großes Beispiel, Lola kriegt so viel Morddrohungen oder auch eine Luisa Dellert, also davon kann ich absehen, das war jetzt allgemein einfach nur gesagt, aber die Menschen tun mir halt einfach leid, bin ich ehrlich, weil denen muss ganz viel Glück und Liebe im Leben fehlen und das habe ich. Und natürlich ist es dann manchmal schwer, das irgendwo zu lesen oder zu hören. Mich beschäftigen dann eher Kommentare, die gar nicht so beleidigend sind, sondern die wirklich auf einen selbst oder auf Situationen eingehen oder jetzt vor allem mit Levi. Also da wird man Zimmermann-Tier so ein bisschen. Oder auch während der Schwangerschaft. Aber alles andere denke ich mir immer so, ja komm, dann denk, was du willst. Also kann man eh nicht ändern.
Jetzt, wo du ja quasi auch einen Sohn hast, also wo ihr einen Sohn bekommen habt, ist das Thema Kinderwunsch jetzt vom Tisch? Also ist das Buch jetzt geschlossen oder würdest du das Ganze nochmal machen, um noch ein weiteres Kind zu bekommen?
Darüber spreche ich aktuell noch nicht.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und Zeit gefunden hast, um über dieses doch sehr sensible und immer noch sehr tabuisierte Thema zu sprechen.
Ich danke euch, dass ihr euch dem Thema widmet. Das ist nämlich auch gar nicht so normal, sage ich mal, mittlerweile schon mehr. Aber ich freue mich über jede Plattform und jede Möglichkeit, wo über die Endometriose oder auch den Kinderwunsch gesprochen werden kann. Deshalb vielen Dank an dich und an euch.